Guten Morgen von meiner Seite und ich habe nochmal nachgeguckt, 56 Tage sind es noch bis zum Frühlingsanfang. Naja, es gibt ja sogar Menschen, die von sich behaupten, sie lieben den Winter. Einige sind vielleicht sogar hier. Ich will euch nur nochmal theologisch sagen, im Paradies, in 1. Mose, wird der Winter ja gar nicht erwähnt. Ne? Da steht ja nur was von den Bäumen im Garten Eden, die gesund sind, die Früchte tragen und von Menschen, die keine Kleidung brauchen. Wo auch immer das Paradies war, es war nicht im hessischen Hinterland. Das will ich nur mal festhalten heute Morgen. Und egal, was du auch über Winter im meteorologischen Sinn denkst, heute möchte ich über eine andere Art von Winter sprechen, den Winter der Seele, den geistlichen Winter. Das ist die Jahreszeit, die einem Verlust folgt. Etwas ist fort und es ist noch nichts Neues an diese Stelle getreten. Und du bist dir auch gar nicht sicher, ob da noch was Neues kommen wird. Das ist Winter. Und ich finde es interessant, dass bestimmte Bücher der Bibel Winterbücher sind. Wir haben eben so einen Psalm gehört, ja, der unser Predigttext heute ist. Ist ja ein krasser Psalm. Oder die Klagelieder im Alten Testament oder ein Buch von Hiob. Wir haben es eben auch in dem Lied schon eine Zeile gesungen. Interessant ist, finde ich, dass der Gott der Schöpfung Winterbücher bzw. Winterpassagen überhaupt zulässt in der Bibel. Wenn man sich gerade in der Jahreszeit Winter befindet, dann ist man nicht sehr produktiv. Dann fühlt man sich nicht sehr stark. Wir haben das im Psalm 38 gehört. Und vielleicht geht es dir gerade so. Vielleicht sagst du, ich bin arbeitslos geworden. Ich habe einen beruflichen Rückschlag erlebt, in gesundheitlichen. Ich habe eine tiefe Traurigkeit in mir. Und ich habe das vor 27 Jahren erlebt, dass ich ein halbes Jahr arbeitslos war und mich dann zusätzlich sogar noch geschämt, weil ich ohne meine Arbeit, mit der ich mich ja so stark identifiziert habe, auf einmal gar nicht mehr gewusst habe, wer ich denn eigentlich bin. Ich habe richtig gemerkt, in mir ist es Winter geworden. Ein anderes Beispiel, du bekommst eine Nachricht von deinem Arzt, der vorgenommene Test ist positiv. Alle Träume, die so selbstverständlich waren in deinem Leben, dass du erlebst, wie deine Kinder groß werden und heiraten, dass du zusammen mit deinem Ehepartner alt wirst, dass du mal alt und lebenssatt stirbst, all diese Träume werden auf einmal von diesem Gedanken zerstört, dass du vielleicht gar nicht mehr da sein wirst, um ihre Erfüllung mitzuerleben. Oder du denkst, du hast als Freund, als Ehepartner, als Elternteil versagt. Und überlegst, wo liegen nur meine Fehler und ob du die Dinge überhaupt noch mal ins Lot bringen kannst. Vielleicht ist jemand gestorben, den du sehr geliebt hast. Du hast so intensiv gebetet, so viel gehofft, du kannst das einfach nicht verstehen. Alles, was du weißt, ist, das Leben wird nie mehr so sein wie vorher. Oder dir ist in letzter Zeit irgendwann eine ganz tiefe Zerbrochenheit in dir bewusst geworden, die sich dann in einem Ehebruch oder in einem Betrug oder in der Täuschung auch krass in deinem Leben gezeigt hat. Oder du leidest unter einem ganz bestimmten Verhaltensmuster, was du einfach nicht los wirst. Ne? Ein Charakterzug, an dem du schon ganz lange arbeitest, zum Beispiel Misstrauen oder Ärger oder Angst. Und solange du beschäftigt bist, merkst du, solange du erfolgreich bist, solange keine Allianz-Gebetswoche ist, wo wir zur Ruhe kommen, wo wir Sabbat überlegen, bist du schön abgelenkt. Aber wenn es dann mal still wird, dann wird dir schlagartig bewusst, dass die schmerzvollste Lücke der Welt eigentlich die ist zwischen dem, was du gerne sein willst und zwischen dem, was du wirklich bist. Und manchmal fragst du dich, ob diese große Lücke sich jemals auch nur ansatzweise wieder schließen könnte. Der schwierigste Teil des Winters wird in den Psalmen mit schockierender Offenheit und erstaunlich häufig beschrieben. Ein Psalmist schreibt, ich rufe um Hilfe, o Herr, morgens kommt mein Gebet vor dich. Warum, o Herr, weist du mich zurück? Warum verbirgst du dein Angesicht vor mir? Psalm 88. Und ich möchte gerne, dass du diesen Satz verstehst, der hinter diesem Satz, warum verbirgst du dein Angesicht vor mir, steht. Für ein Kinderherz ist das wichtigste Bedürfnis der Trost und die Sicherheit und die Liebe seiner Eltern. Das geben die Eltern ihrem Kind durch freundliche Worte, durch Berührung, durch bewusste Zuwendung. Und eine der schlimmsten Erfahrungen als Kind ist ja, in seiner ganzen Verletzlichkeit nach den Eltern zu rufen, aber erfahren zu müssen, dass sie sich bewusst abwenden, dass sie bewusst nicht kommen. Unvorstellbar schlimm. Und genau diesen Schmerz drückt dieser Psalmist aus. Und ich finde es ganz interessant, dass Gott, der die Schrift ja inspiriert hat, Teile darin zulässt, die so einen Schmerz der Menschen zum Ausdruck bringen. Gott, warum verbirgst du dein Angesicht vor mir? Das ist der schwierigste Teil des Winters, dass ich Gott anscheinend nicht finden kann oder dass Gott anscheinend nicht antwortet. Und die Frage ist, kann ich den Winter vermeiden? Gibt es irgendwie, Stefan, 5 Schritte zur einfachen Wintervermeidung? Ich frage das, weil es immer wieder diese sonnigen Typen gibt, die glauben, wenn wir nur schlau und stark genug sind, wenn wir nur positiv denken, dann können wir in so einem ewigen Sommer leben. Sogar in Kirchen, in Gemeinden gibt es diese Menschen, die ja behaupten, Krankheit und Leid gehören nicht zum Leben von einem Christen. Wenn man nur genug glaubt. Wenn man nur sorgfältig genug darauf achtet, jegliche Sünde zu vermeiden. Wenn man nur hart genug betet. Wenn man nur genug vertraut oder genug tut, dann kann das Leben wie ein nicht enden wollender Sommer sein, ein Triumph nach dem anderen. Wenn ich mir die Winterphasen der Bibel angucke, ist das gerade nicht so. Jesus selbst sagt, ihr werdet Trübsal erleben. Und mein erster Punkt heute Morgen, es gibt keinen Weg zu einem winterfreien Leben. Wenn der Winter kommt, sind die Blätter weg. Und deshalb kannst du im Winter natürlich auch viel weiter gucken und du erkennst auf einmal, meine Gesundheit, meine Beziehung, meine Familie, mein Ruf, mein Besitz, nichts davon ist letztendlich unter meiner Kontrolle. Der Psalmbeter hat recht, wenn er sagt, ich bin buchstäblich nur ein Hauch im Wind. Und egal wie schlau, egal wie stark du bist, du kannst kein winterfreies Leben führen. Und das ist meine zweite Beobachtung. Im Winter neigt man dazu, sich zu isolieren, in eine Art geistlichen Winterschlaf zu fallen. Tu das nicht. Winter bedeutet oft auch ein Gefühl von Versagen oder von Scham oder von Traurigkeit und von Verlust an Energie. Im Winter wirst du kein Bedürfnis nach Gemeinschaft haben, aber im Winter ist Gemeinschaft das, was du am dringendsten brauchst. Thema Depression, ja, man kann ja Depressionen sich in 2 Hauptformen vorstellen, eine bipolare Form, die manisch und depressive Phasen kennt, also abgrundtiefe Tiefs und himmelhochjauchzende Hochs. Und dann gibt es ja noch diese reaktive Depression, in der Menschen nur die Tiefpunkte, nur die depressiven Teile erleben. Die bipolare Form hat meistens einen biologischen Ursprung und kommt deshalb auch in allen gesellschaftlichen Gruppen mit derselben Häufigkeit vor. Aber eine reaktive Depression hat mehr mit den Umständen, mit der Umgebung, mit der Kindheit zu tun. Menschen, die in einer sehr engen Gemeinschaft leben, sind weniger anfällig für Depressionen. Menschen wie wir, die in einer immer mehr individuelleren und egoistischeren Gesellschaft leben, sind viel stärker anfällig für Depressionen. Und deswegen gibt es immer mehr davon. Ich weiß nicht, ob ihr die neuesten Zahlen mal gehört habt im Fernsehen. Und deshalb bin ich theologisch und auch psychologisch davon überzeugt, dass wir auf Gemeinschaft hin angelegt sind. Und da rede ich nicht über oberflächliche Gemeinschaft, nicht über Smalltalk-Gemeinschaft, sondern wirklich tiefe, ehrliche, geistliche Gemeinschaft bis hin zum, ich habe ja mal erzählt, Zweierschaften, bis hin zum Sündenbekennen. Ja? Dass ich sage, ja, ich muss das jetzt sagen, ich habe letzte Woche wieder gelogen, ich bin wieder nicht klargekommen. Und der andere sagt, weißt du was, ich vergebe dir das im Namen Jesu nochmal. Ich spreche dir das nochmal zu, Jesus ist dafür gestorben. Du bist auf Gemeinschaft hin angelegt und ich auch. Aber wenn du den Winter erlebst, wenn du den Winter durchlebst und das wird sich nicht vermeiden lassen, dann wirst du kein Bedürfnis mehr haben nach Gemeinschaft. Und doch wirst du gerade die ganz dringend brauchen in dieser Zeit. Also wenn du noch keine Gemeinschaft erlebst, dann tu einen aktiven Schritt darauf zu. Das ist uns wichtig als Gemeinde auch. Geh in den Hauskreis, komm fest zur Gemeinde, bau tiefe Freundschaften auf, beginne Gebetszweierschaft. Weil Gemeinschaft muss erlebt werden, bevor der Winter kommt. Das ist ganz wichtig, dass wir enge Gemeinschaft leben, auch hier bei Krishna Mannshausen. Damit du bereit bist, wenn der Winter kommt. Der Winter wird kommen und du wirst Gemeinschaft brauchen, auf jeden Fall. Also bereite dich vor, das habe ich gesagt, während die Fenster geöffnet wurden. Also, wenn du gerade einen Verlust erlebst, der dein Herz zerreißt, kannst du zum Beispiel in der Gemeinschaft, wie hier in der Gemeinde oder in einem Hauskreis oder in der Zweierschaft, dich von diesem schweren Schlag erholen. Geh nicht allein durch den Winter. Und vielleicht ist bei dir persönlich gerade eine andere Jahreszeit und wie gesagt, da reden wir auch noch drüber. Am Frühlingsanfang reden wir über Frühling, dann über Sommer, immer am Sommeranfang und so weiter, weil wir dieses Jahr doch nochmal genauer auf uns gucken wollen. Wie geht's uns eigentlich? Nicht nur, wo sind unsere Gaben, das kommt ja jetzt auch bald, sondern wie geht's uns insgesamt? Und wie können wir engere Gemeinschaft leben, um dann auch attraktiv für Menschen zu sein? Aber du kennst vielleicht jemanden, bei dem Winter ist. Vielleicht ist es bei dir nicht so, aber du kennst einen, bei dem Winter jetzt zurzeit ist. Was tun? Was sagst du jemanden, der Schmerzen hat? Wenn mich jemand in seinem Schmerz fragt, warum, dann weiß ich, dass ich meistens keine Antwort habe, um den Schmerz irgendwie wegnehmen zu können. Es gibt manchmal keine Worte dafür. Und komischerweise glaube ich, dass die am meisten verletzte biblische Empfehlung im Römerbrief steht, wo Paulus schreibt, trauert mit den Trauernden. Paulus sagt den Christen hier nicht, gebt den Trauernden einen guten Rat. Das sagt er nicht, damit sie ihr Leben wieder in den Griff bekommen. Er sagt nicht, findet eine Erklärung für die Trauer, damit die Trauernden sie verstehen können. Und er sagt auch nicht, erinnert die Trauernden daran, dass alles wieder in Ordnung kommt, damit sie die Trauer beenden können. Der Vater von meinem Freund ist gestorben und jemand in der Gemeinde will seine Trauer gegenüber ihm ausdrücken, indem er dem sagen will, dass sein Vater jetzt bei Gott im Himmel ist. Also kommt er zu ihm und fragt ihn, war dein Papa denn Christ? Und die Antwort von meinem Freund ist, ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher, eher nicht. Daraufhin dreht die Person von der Gemeinde sich um, geht weg und sagt kein Wort mehr. Weil dieser Fall war in seinem Wortschatz nicht eingeplant. Oder du erlebst Leid und dich fragt ein Gemeindemitglied aus der Gemeinde, was hast du nur gemacht, dass Gott dich so straft? Bei einer Freundin von mir sind Zwillinge gestorben und die ist sowas gefragt worden. Im Alten Testament saßen Hiobs Freunde einfach bei ihm. 7 Tage, 7 Nächte haben sie nichts anderes gemacht als nichts. Sie waren bei ihm und haben mit ihm getrauert. Mit jemandem trauern kann ja nicht in Hektik passieren. Man kann im Vorbeigehen vielleicht ein ermutigendes Wort sagen und trotz aller Eile fröhlich lächeln, aber Trauer und Eile schließen sich gegenseitig aus. Muss der Stefan auch sich sagen. Wenn du gerade in der Winterphase steckst, bekommst du von Gott den wichtigsten Trost nicht durch Ratschläge, nicht durch Erklärungsversuche von einem anderen, sondern indem Gott dir Menschen schickt, die einfach bei dir sitzen und eine Weile mit dir trauern. Darum ist im Winter ja auch Mitleid so nötig. Darum weckt auch der Winter Mitleid in anderen Menschen. Im Sommer kann ich andere leicht beurteilen und mir eine oberflächliche, simple Meinung darüber bilden, wie der andere zu leben hat. Aber der Winter macht Menschen demütig und das ziemlich schnell, weil es wird klar, dass ich doch nicht auf alles eine Antwort habe. Wenn du gute Worte für jemanden suchst, der den Winter durchmacht, dann hältst du dich am besten an Paulus. Es tut mir so leid, dein Verlust tut mir so leid. Es tut mir leid, dass du das jetzt durchmachen musst. Man kann auch jemanden die Hand auf die Schulter legen, einen Freund kann man auch umarmen. Hier vielleicht sind auch schriftliche Nachrichten, die also nichts mit Ratschlägen, nichts mit Erklärungsversuchen, sondern einfach, ich denke an dich, ich bete für dich. Und wer die Geschichte von Hiob kennt, der weiß, dass seine Freunde noch eine Menge Worte sagen werden und dass seine Freunde auch jede Menge gut gemeinter Ratschläge und Erklärungen auf Lager haben und das bringt ihnen dann auch eine Menge Ärger mit Gott ein. Die beste Figur machen sie, als sie gar nichts sagen. Trauert mit den Trauernden. Man muss dazu kein hochspezialisierter Wissenschaftler mit einem akademischen Abschluss in Seelsorge sein. Trauert mit den Trauernden, das ist die biblische Empfehlung. Und die letzte Beobachtung, wie gesagt, Allianz Gebetswoche, ging es um Sabbat, Ruhe, Reflexion. Am letzten Sonntag war das Thema Sabbat und Hoffnung. Und deshalb ein dritter Punkt: im Winter klammert man sich hartnäckig an die Hoffnung. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich sage das, weil Menschen sich im Winter ja oft fragen, ob diese Phase jemals zu Ende gehen wird. Wir haben das eben in dem Lied so gut gesungen. Ja, es ist immer noch Nacht und ich frage mich, wird jemals noch mal morgen? Wann ist das endlich vorbei? Und einige haben sehr, sehr lange Winterphasen durchgemacht. Und ich denke da an ein befreundetes Ehepaar, das sich nichts sehnlicher gewünscht hat als ein Kind. Über Jahre hinweg haben sie gebetet und gewartet. Und ohne Ende Tests wurden durchgeführt und ohne Ende medizinische Behandlungen haben sie durchlitten. Eine Achterbahn von Hoffnung und Verzweiflung viele Jahre lang. Und dann war unsere Freundin Caroline auf einmal mit den Zwillingen schwanger. Ihr Gebet war beantwortet worden, ihr Winter war vorbei. Erst hörte das Herz des einen Jungen, dann das Herz des anderen Jungen aufzuschlagen. 10 Stunden Geburt von 2 toten Kindern. Und jetzt schmerzt das erhörte Gebet mehr als das nicht erhörte Gebet, das jemals getan hat. Wo war Gott? Warum hast du dein Gesicht abgewendet? Kommt noch mal was anderes als dieser ewige Winter? Winter bedeutet Hoffnungslosigkeit und Dunkelheit. Du fühlst dich nutzlos. Aber die Bibel lehrt, und das ist meine Glaubenserfahrung, die deckt sich damit, auch im Winter passiert etwas. Meistens spielt sich das unterirdisch ab, unsichtbar ab in deinem Leben. Aber es ist nicht alles tot. Im Winter entwickeln sich Wurzeln, Dinge werden vorbereitet. Zu gegebener Zeit wird neues Leben entstehen. Aber man muss Geduld haben. Man muss vertrauen, dass das Leben unter der Oberfläche weitergeht. Man muss hoffen können. Der Psalmist, der den Winter kannte, schrieb: Die Trauer dauert eine Nacht, aber am Morgen wird Freude sein. Menschen in der Winterphase müssen 2 Dinge hoffen. Gott wird eines Tages durch diesen Winter etwas Gutes hervorbringen und der Moment wird kommen, wo der neue Tag anbricht. In der Bibel steht, Gott erlöst den Leidenden. Frag mal Menschen, die auf ihr Leben und die Winterzeiten zurückblicken. Das waren häufig bei Menschen die Zeiten des größten geistlichen Wachstums. Im Winter wird das Leben ganz klar. Im Winter wächst das Mitleid und die Geduld entwickelt sich. Im Winter entsteht Glaube in der Tiefe als Fundament. Im Winter ist man oft in der Lage, denjenigen Trost und Ermutigung zuzusprechen und Liebe zu zeigen, die auch gerade durch die Winterphase gehen. Gott kann aus deinem Winter etwas Tiefes und etwas Gutes machen. Und du weißt vielleicht nicht, wann die Nacht zu Ende sein wird, aber eines Tages wird sie zu Ende sein und am Morgen wird Freude sein, schreibt die Bibel. Bei einer Frau wird Krebs diagnostiziert. Der Arzt gibt ihr noch 3 Monate zu leben und der Arzt empfiehlt ihr, Vorbereitungen für das Sterben zu treffen. Sie geht also zu ihrem Pastor hin und plant mit ihm alle Einzelheiten für die Beerdigung. Die sucht Lieder aus, die Schriftlesung aus, sagt dem Pastor, was er in der Predigt machen soll. Sie will ihre Lieblingsbibel mit ins Grab nehmen. Eine ganz nüchterne Planung der eigenen Beerdigung, das ist normal. Aber dann sagt diese Frau zum Pastor: Eins noch, und bitte beachten Sie das, das ist mir sehr, sehr wichtig. Ich möchte mit einer Gabel in meiner rechten Hand beerdigt werden. So eine Bitte hatte der Pastor jetzt noch nie gehört. Und natürlich fragt er, warum denn das? Und sie erklärt ihm: In all den Jahren meiner Mitarbeit in der Gemeinde gab es bei den gemeinsamen Mahlzeiten in der Gemeinde immer einen Lieblingsmoment bei mir, wenn die Tische nach dem Hauptgang abgeräumt worden sind und man mir sagte, die Gabel kannst du behalten. Das war mein Lieblingsmoment, weil ich dann wusste, dass noch was Tolles kommt. Nichts Klippriges, sondern was Kompaktes, Kuchen oder eben noch ein Gang. Und wenn die Menschen in meinem Sarg die Gabel sehen, möchte ich ihnen damit sagen, das Schönste kommt noch. Behalten Sie also Ihre Gabel. Der Pastor verabschiedet sich von der Frau, kurz später stirbt sie und natürlich sehen bei ihrer Beerdigung alle Besucher genau das, was sie geplant hat. Ist offener Sarg, das Kleid sehen sie, was er ausgesucht hat, die Bibel, die sie so geliebt hat, die Besucher singen Worship-Lieder, die sie gerne gehört hat. Und hören die gewünschten Stellen aus der Bibel. Aber immer wieder wird zum Schluss dieselbe Frage gestellt: Was soll denn die Gabel? Und der Pastor kann jedem, der fragt, erklären, dass sie ihn wissen lassen wollte, dass für sie und jeden, der Jesus nachfolgt und ihn liebt, heute kein Tag der Niederlage ist, denn das Beste kommt noch, the best is yet to come. Dass die Trauer in der Nacht kommt, aber am Morgen Freude sein wird, das ist meine Hoffnung. Und wenn du gerade durch die Winterphase gehst, dann guck dir ab jetzt gerne beim Essen immer wieder deine Gabel an, ja? Mach das gerne zum Ritual und denk dabei an die Frau, die mit einer Gabel in ihrer rechten Hand beerdigt worden ist. Das ist das Letzte, was sie jemals in der Hand gehalten hat. Und ich denke an das Versprechen dieser Gabel. Es kommt noch was Schöneres. Vergesst die Hoffnung nicht. Wie lang und dunkel dein Winter auch sein mag, kämpfe und hoffe jeden Tag, den Gott dir schenkt. Ja, der Winter kann hart sein, der Winter kann unvermeidbar sein und schmerzlich, aber er ist nicht endgültig. Und diese Jahreszeit wird nicht das letzte Wort haben, nicht im Gottesuniversum. Und wenn schon jetzt bei dir hier Anzeichen von Frühling zu sehen sind, vielleicht sind da schon welche da, dann erinnere dich daran, Gott weckt Todes zum Leben und schenkt Wachstum. Und darüber reden wir nächste Woche. Amen.